Der Text, den wir gerade in der Lesung gehört haben, das ist vielleicht einer der, merkwürdigeren oder für unsere Ohren schwieriger zu verstehenden und anzunehmenden Texte im Neuen Testament, was Jesus da mit dreien seiner Jünger erlebt, als sie gemeinsam auf einen Berg steigen, um ein wenig zur Ruhe zu kommen, in der Einsamkeit ins Gebet zu kommen, diese Begebenheit, dieses Erlebnis, diese Vision, wie auch immer man das nennen mag, was da geschehen ist, diese Begegnung mit Gott. Ich habe so den Eindruck, wenn wir über unser Leben uns Gedanken machen oder wenn man mit Christen, oft auch jungen Christen spricht, dass wir uns so ein Stück gerade nach solchen Begebenheiten, nach solchen besonderen Gelegenheiten in unserem Leben, dass wir uns danach sehnen. Wenn Gott wirklich da ist, wenn er der Lebendige ist, dann muss er uns doch auch irgendwie was Besonderes geben und schenken und dann muss er doch zu uns reden. Und das sind oft ganz, ganz große Erwartungshaltungen. Und die Bibel verheißt uns ja auch, dass Gott zu uns reden möchte. Ich denke, das ist ja nicht unrealistisch. Manchmal haben wir solche Erlebnisse, vielleicht weniger zu Hause, wenn wir unsere Bibel lesen, dann vielleicht eher auf einem großen Kongress wie Teen Street oder auf einer Freizeit oder wenn man ein Seminar besucht hat, vielleicht auch im Gottesdienst, vielleicht sogar zu Hause beim Bibellesen, aber meistens ist das, was man da so als Reden Gottes erlebt, doch dann eher schlichter und einfacher. So kommt es uns zumindest vor, denke ich, dass das so ist. Auf unserem Weg mit Jesus, in der Nachfolge Jesu, brauchen wir das und sehnen uns wahrscheinlich auch danach, dass uns Gott solche Augenblicke schenkt, wie das, was die Jünger jetzt hier in dieser Begebenheit erlebt haben. Nach 6 Tagen fängt dieser Text an, erleben sie diese Geschichte, wo die drei, also Petrus, Jakobus, Johannes, so das sind so die drei engsten Jünger, die engsten Vertrauten von Jesus, dass die gemeinsam auf einen Berg steigen und sie haben eben dieses Erlebnis. Nach 6 Tagen bezieht sich wahrscheinlich auf dieses Ereignis, was kurz zuvor geschildert ist, dass Petrus einfach Jesus nicht einfach nur ihren Freund oder ihren Lehrer nennt, sondern dass er ihn Christus nennt. Eine ganz besondere Erkenntnis, die er da plötzlich von Jesus bekommen hat. Und daran schließt sich auch diese Begebenheit an, wo Jesus und die Jünger ein ganz besonderes Erlebnis haben. Interessant ist vielleicht auch die Parallele, dass gar nicht viel später was Ähnliches nochmal passiert, wieder mit den gleichen Personen, Jesus und diese drei Jünger im Garten Gethsemane, kurz bevor Jesus dann verhaftet und gekreuzigt wird, wieder so eine ähnliche Situation, dass er mit diesen dreien sich ein bisschen separiert, Jesus möchte beten, bei der Gelegenheit schlafen die Jünger dann ein, hier bekommen sie etwas mit und staunen über das, was sie da erleben. Man hat so den Eindruck, dass in all diesen Begebenheiten, dass es in der Geschichte, dass sie sich immer mehr auf die Passion, auf das Leiden zuspitzt, was Jesus erleben soll, Jesus, der am Kreuz sterben soll, und dass all das Einzelschritte sind, in denen Jesus, ja auch Jesus, ermutigt wird auf diesem Weg, den er da gehen soll, der auch für ihn nicht selbstverständlich und nicht einfach zu gehen war. Sie bekommen einfach diese Perspektive für das, was da kommen soll. Eine neue Anweisung oder Weisung, ganz neue Kraft oder Trost, diesen Weg einfach zu gehen. Das gilt sicher für Jesus und auch für die Jünger, die ja da so ein bisschen, oft haben wir so den Eindruck, wenn wir die Bibeltexte lesen, so ratlos daneben stehen und das, was da kommen soll, durch die Kreuzigung noch gar nicht so richtig verstehen. 3 Zeugen sind bei diesem Erlebnis dabei, wo Jesus diese Begegnung hier hat. 3 besondere Zeugen, die ganz nah dran waren, denen Jesus da einen ganz besonderen Einblick in diesen Moment gewährt. Und diese 3 waren auch später in ihrem Leben besondere Zeugen. Vielleicht bedingt sich das auch ein Stück. Von Mose und von Elia ist die Rede in dieser Geschichte. dass sie Jesus da begegnen in dieser Vision oder wie man das auch bezeichnen soll. Das sind sicherlich zwei ganz charakteristische Gestalten des Alten Testaments. Mose, der für den gesamten Alten Bund, für das Gesetz, für die Glaubensgrundlage sicherlich steht, und Elia, der Prophet wahrscheinlich, vielleicht kann man ihn so nennen, der für die Prophetien des Alten Bundes spricht. Und vielleicht macht das so ein bisschen deutlich, dass in Jesus das alles, was im Alten Bund so vorbereitet wurde, erfüllt ist. Aber dann eben diese ganz besondere Erfahrung, dieses ganz besondere Ereignis hier, dass Jesus ja eben in diesem Licht erscheint und ja, Verklärung steht in den Überschriften drüber. Verklärung, Verwandlung, ein Leuchten, wie auch immer man sich das vorstellen soll. Wir würden das heute vielleicht anders in Worte fassen. Hier wird einer ins rechte Licht gerückt. Hier steht plötzlich einer im Rampenlicht. Einer, der betont werden soll. Einer, der im Mittelpunkt stehen soll und wo es sichtbar sein soll, dass es um ihn geht. Vielleicht würden wir das heute, ich weiß, das trifft es nicht so hundertprozentig eigentlich, aber vielleicht würden wir das ein Stück so formulieren heutzutage. Jesus, der Spot auf Jesus gerichtet und er steht im Mittelpunkt, um ihn geht's. Und genau das sollen die Jünger an dieser Stelle mitbekommen und sehen. Jesus ist Dreh- und Angelpunkt all dessen, was dann jetzt auch in Zukunft noch kommt. Und dann diese Stimme Gottes, die hier erscheint, ein paar Worte, die wir auch schon kennen aus den Evangelien, die auch zu früherer Zeit schon gesagt worden sind: Das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Das wurde Jesus schon mal gesagt, als er getauft worden ist. Auch da hat Gott auf diese Art und Weise gesprochen, da steht das im Raum. Das ist der liebe Sohn, das ist derjenige, der von Gott geliebt ist, der von Gott berufen ist, das ist derjenige, an dem Gott wirklich Wohlgefallen hat. Um ihn geht es. Also Jesus rückt in das Zentrum. Aber hier in dieser Geschichte, wir nähern uns ja der Passion, dem eigentlichen Ziel dessen, was Jesus hier auf der Erde hat. In diesem Text geht es noch ein bisschen weiter. Da wird davon geredet, es ist Gottes lieber Sohn, der Sohn, an dem Gott Wohlgefallen hat. Aber es ist auch der Sohn, auf den die Menschen, die Jünger sind erstmal direkt angesprochen, auf den die Jünger hören sollen. Und da klingt sicherlich ein alttestamentliches Wort an, was Mose schon gesagt hat: Einen Propheten wie mich wird Gott senden, den sollt ihr hören. Und die Jünger, die sich in diesen Texten sicher auskannten, für die war das ein Aha-Erlebnis unter Garantie, weil sie plötzlich gemerkt haben, dieser Jesus, das ist derjenige, der verheißen ist. Also das, was Petrus kurz vorher schon bekannt hat, das wird hier noch einmal deutlich. Jesus als Dreh- und Angelpunkt des Heilshandeln Gottes in dieser Geschichte. Gott liebt Jesus. Gott hat Wohlgefallen an Jesus. Und ich glaube, da wird so ein bisschen deutlich, dieses Miteinander von Gott, dem Vater, Gott, dem Sohn, die einfach miteinander in Einklang sind. An anderer Stelle heißt es, dass Jesus einfach das tut, was er den Vater tun sieht. Dass Jesus eigentlich diese Perspektive immer hatte, sich auf Gott auszurichten und danach zu fragen, was Gott möchte, was ihm entspricht. Das bedingt sich wahrscheinlich gegenseitig. Jesus, der in der Abhängigkeit von seinem Vater im Himmel lebt, und der Vater im Himmel, der um alles in der Welt seinen Sohn liebt und sich über ihn freut, auch über das, was er tut. Das ist ein Einklang, der da besteht zwischen diesen beiden. Und Jesus geht uns an dieser Stelle sicherlich voraus, in einer wunderbaren Art und Weise, aber ich glaube, in dem Moment sind auch die Jünger, die das hier so erleben und mitkriegen, aufgefordert, das anzustreben, dem nachzuleben. Und wenn wir diesen Text hier lesen, glaube ich auch, dass das für uns gilt, dass diese Lebenseinstellung, die Jesus da an den Tag gelegt hat, Vorbild, Zielsetzung für uns sein soll und sein kann. Geliebt von Gott, das sind wir sicherlich. Gott liebt die Menschen. Aber auch diese Aussage, dass Gott Wohlgefallen hat. Und da wird's zweiseitig. dass einfach dieser Einklang zwischen Gott und Mensch besteht. Ein Mensch, der sich auf Gott einlässt und der sich von ihm gebrauchen lässt oder der sich von seinen Gedanken und seinem Willen abhängig macht. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Auf den sollt ihr hören. Und das ist dann vielleicht der entscheidende Punkt auch für uns und auch der schwierige Punkt in solchen Geschichten dann immer, wenn wir aufgefordert werden zu hören. Also ich glaube, hören bedeutet hier eigentlich mehr als zuhören, sondern hören schließt hier sowohl das Wahrnehmen, aber dann auch die Tat, den Gehorsam mit ein. Der Glaube eben nicht nur als religiöses Gefühl, als ein Fürwahrhalten von irgendwelchen Lehrsätzen, sondern der Glaube als etwas, dem wir nachfolgen sollen, als etwas, in dem wir leben sollen und was auch in unserem Alltag dann in irgendeiner Weise Auswirkungen haben soll. Ich habe mal eine Begebenheit gelesen von dem Professor Adolf Schlatter, der Professor für Neues Testament gewesen ist, unter anderem, und es muss da mal irgendwo eine Versammlung gegeben haben in irgendeiner Art und Weise, und da war wohl ein junger Theologe, der in einer fast schwärmerischen Art und Weise einfach den Anwesenden vorgeschwärmt hat, ach wie wunderbar und wie herrlich das ist, mit Jesus zu leben und dass das alles doch so toll ist und klasse ist, und im Prinzip hat er eigentlich nichts Falsches gesagt und trotzdem haben sich die Anwesenden im Saal irgendwie unwohl gefühlt, dass sie gemerkt haben, da kommt irgendwie ein Zungenschlag rein. Man kann nicht so richtig was dagegen sagen, aber so richtig gefreut hat sich offensichtlich auch keiner. Und dann wird erzählt, dass Adolf Schlatter einen Stuhl gepackt haben soll und den, heftig auf den Boden geschmissen haben soll. Und in die erschrockene Stille, die daraufhin entstanden ist, soll er gesagt haben, es kommt nicht darauf an, dass der Herr Vikarius ein glückliches Herzchen hat, sondern dass er Gottes Willen tut. Ich glaube, das ist so diese Spannung, in der vielleicht auch die Jünger hier gestanden haben. Die haben eine tolle Erfahrung gemacht da auf diesem Berg. Petrus sagt, ja komm, lasst uns Hütten bauen, wir wollen hier bleiben. Das ist ja so ein Lebensgefühl, was man dann vielleicht verstehen kann. Aber Jesus geht mit seinen Jüngern wieder zurück in den Alltag und sie kommen dann in eine Situation rein, wo gleich die Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten wieder losgeht. Es kommt nicht auf das fromme Gefühl an, auf diese Augenblicke, wo wir uns wohlfühlen. Ich denke an Freizeiten oder Seminare, die ich total genossen habe, einfach weil ich da viel gelernt habe, viel gehört habe. Und dann kommt man in die Realität zurück, wenn man dann in seinem Alltag ist, in Familie, im Beruf, im Studium, wie auch immer das sein mag, wenn einen plötzlich der Alltag wieder hat. Und dann beweist sich, ob das, was man da gehört hat, wirklich ins Herz gedrungen ist und das Leben verändert, oder ob es dann nur dieses glückliche Herzchen des Herrn Vikar ist, was ihn eine Zeit lang glücklich gemacht hat, oder ob es wirklich in dem Leben etwas verändert. Und vielleicht geht es uns manchmal so, dass wir solche Erlebnisse erstreben, wo wir so ganz nah an Gott dran sind, wo wir ihn so ganz deutlich hören und spüren. Und sicher schenkt uns das Gott immer wieder auch mal. Aber mir ist an dieser Geschichte sehr deutlich geworden, dass es wichtig ist, im Blick zu haben, dass eigentlich diese Ereignisse nicht das Ziel sind, worauf wir uns ausrichten sollen, sondern dass solche Ereignisse eigentlich nur dazu dienen sollen, damit wir dann im Endeffekt unseren Alltag besser gestalten, verantwortungsvoller gestalten mit Gottes Hilfe. Nicht diese Erlebnisse sind das Ziel, sondern diese Erlebnisse wollen uns dazu helfen, unseren Alltag in Verantwortung vor Gott vernünftig und gut zu leben. Dieser liebe Sohn, an dem Gott wohlgefallen hat, den sollen wir hören. Das ist die Aufforderung, die uns hier mitgegeben wird. Und Ernst Muttersohn, von dem wird erzählt, dass er irgendwie so ein Bild, so eine Schrift an der Wand hängen hatte, was er auch allen seinen Kindern und so in der Gemeinde den Leuten weitergegeben hat. Da war die Rede von den drei Gs, wenn es um den Gehorsam geht, um die Nachfolge Christi. die 3 Gs, die er in seinem Leben entdeckt hat und die ihm ganz wichtig sind. Ganz, gerne und gleich, hat er gesagt. Wenn wir Christus nachfolgen wollen, lasst uns das ganz tun, lasst uns das gerne tun und lasst es uns gleich tun, also nicht auf die lange Bank schieben, wenn uns Dinge bewusst geworden sind. Wir sind auf dem Weg mit Jesus und wir sind aufgefordert, auf ihn zu hören, das, was er sagt, wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Und so wie wir manchmal vielleicht auf einer tollen Freizeit, wo man viel hört und lernt, dann wieder in den Alltag zurückkommt, so ging das den Jüngern hier auch. Diese tolle Erfahrung war ganz kurz, relativ kurz, intensiv, aber kurz. Und diese Begebenheit endet eigentlich mit einer, wie ich finde, wunderbaren Aussage, die im Ende vielleicht schöner ist als das ganze Erlebnis, was sie hier hatten. Also mir kommt es zumindest oft so vor, wenn ich mir das bedenke. Zum Schluss heißt es, sie sahen nur noch Jesus allein. Nach dieser Erfahrung, die sie gemacht haben, war ihre Blickrichtung einfach auf Jesus. Sie sahen nur noch Jesus allein. Und ich glaube, besondere Ereignisse, wenn sie wirklich ernst zu nehmen sind, wenn sie wirklich fruchtbringend sind in unserem Leben, dann lenken sie unseren Blick auf Christus. Dann bleibt das im Endeffekt so, dass wir mit Christus leben und mit ihm alleine dann im Endeffekt dastehen. Dann geht es nicht um wunderbare Erlebnisse, Erfahrungen, sondern da geht es einfach um die Nähe zu Christus. Dieses Ereignis will Jesus und die Jünger ermutigen, ihnen Kraft geben, das Schwere, was kommt, durchzustehen. Wir haben auch solche Erfahrungen, die uns ermutigen und auffordern und Kraft geben, unser Leben als Christ zu leben. Aber im Endeffekt geht es darum, dass sich unser Glaube bewährt, dass wir an Christus festhalten. Es geht im Endeffekt nicht darum, Erfolg zu haben in unserem christlichen Leben, sondern es geht darum, dass wir in unserem christlichen Leben treu sind, Treue bewahren und bei Christus sind. Der Weg, den Christus gegangen ist, sah auch nicht sehr erfolgreich aus. Wir sind aufgerufen, treu zu sein und ihm nachzufolgen. Gehorsam, der sich dann im Alltag in irgendeiner Art und Weise bewährt und der da Realität werden muss. Von einem Schulmeister, der in Korntal gelebt hat, im Schwäbischen, da wurde gesagt, er hat irgendwie so eine Schule betrieben und ja, viele der Schüler, die da waren, konnten die Kosten, die entstanden sind, nicht immer so aufbringen. Und der Mann hat lange Zeit seines Lebens immer wieder mit Geldsorgen umgehen müssen und leben müssen. Er hat das eigentlich im Bewusstsein für Gott getan und trotzdem gab es da Sorgen. Und seine Art und Weise, damit umzugehen, war, dass er in solchen Situationen Loblieder gesungen hat. Und oft haben das dann die anderen, die mit im Hause gelebt haben, auch gehört, diese Lieder, die er da lauthals vor sich hingesungen hat, als er durchs Haus ging oder bei der Arbeit oder was er so gemacht haben mag. Und da muss es so diese stehende Redewendung gegeben haben, er singt wieder durchs Haus, er muss wieder Geldsorgen haben. Wenn unser Vertrauen auf Gott irgendwie so sich manifestiert, dass es auch nach außen deutlich wird für andere Menschen. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Wenn wir unser Leben, unseren Glauben so bewusst leben, dass er auch in solchen alltäglichen Situationen, gewöhnliche Dinge, die jeder Mensch erlebt, dass er mal in Nöte kommt, sei es um Geld oder um anderes, dass das Augenblicke sind, in denen wir auf Christus vertrauen, unser Vertrauen auf ihn setzen, dass er da ist. Christus, mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf den sollt ihr hören. Er fordert uns auf, ihm zu vertrauen, ihm nachzufolgen. Und das hat dann Auswirkungen in vielerlei Richtung. Die Jünger haben zum Schluss nur noch auf Jesus gesehen. Diese außergewöhnliche Erfahrung hat sie im Endeffekt wieder mit Jesus, im positiven Sinne meine ich das, alleine gelassen. Sie waren um eine Erfahrung reicher und haben gesehen, dass Christus ihr Zentrum ist. Und das ist jetzt müßig, das alles aufzählen zu wollen, was Christus für unser Leben bedeutet, was in der Schrift alles steht, was Christus ausmacht, sein Wesen, seine Art, vom Schöpfer bis zum Lamm Gottes, das die Schuld der Welt trägt, der uns vergibt, der Sohn Gottes, der Knecht. Da gibt es so unendlich viele Bilder, die uns lebendig und groß werden können, wie uns Christus beschrieben wird. Und in all dem geht es eigentlich darum, dass er sich uns als Menschen vorstellt. Immer wieder auf eine andere Art und Weise mit Eigenschaften, die für uns wichtig sind, die wir in unserer Erlösungsbedürftigkeit einfach brauchen. Die Jünger stehen im Endeffekt dann da und sehen nur Christus. Für ihn haben sie die Augen. Und ich glaube, das, genau das ist es, womit uns der Text im Endeffekt zurücklassen will. Mit diesem Blick auf Christus, der uns liebt, der für uns gestorben ist, bei dem wir Vergebung erlangen können, der für uns da ist, den wir bitten können, dem wir Loblieder singen können, auch in Zeichen, in Zeiten der Not, wo Fragen da sind. Dieser Christus als Zentrum unseres Lebens, der geliebte Sohn, an dem Gott wohlgefallen hat, auf den wir hören sollen. Lassen wir uns dazu auffordern, ihn zu hören, immer wieder zu fragen nach dem, was er uns zu sagen hat, und wenden wir unseren Blick auf ihn. Erkennen wir ihn in diesen unendlichen Facetten seines Wesens, in diesen Eigenheiten, mit denen er uns einfach immer wieder beschenken will und segnen will. Eine Möglichkeit haben wir jetzt gleich, wenn wir das Abendmahl feiern, Christus zu entdecken mit seinem Wesenszug der Liebe und der Vergebung. Das ist ein Teil von vielen Dingen. Wir wollen die Augen einfach öffnen, damit wir Christus sehen, so wie er ist. Amen.